ARD.
Irgendwann war das tatsächlich kurz vor der Familienplanung, dass wir angefangen haben zu versuchen, uns zu trennen. Und dann standen wir aber immer alle drei heulend in der Tür. Also ich glaube, diese Situation ist mindestens 3-4 Mal passiert, bis sie uns dann aufgefallen ist. Warum tun wir uns das an? Nur weil uns die Gesellschaft was anderes vorschreibt.
Family Matters. Family Matters. Family Matters. Family. 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 Family Matters.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind ja alle mehr oder weniger mit so einem Familienbild groß geworden. Vater, Mutter und 2 bis 5 Kinder. So sieht eine Familie aus. Und wir wollen hier zeigen, dass Familie auch ganz anders aussehen kann und eben trotzdem eine Familie ist. Alle Folgen könnt ihr übrigens auch nochmal anhören in der ARD Audiothek. Und heute spreche ich mit Niki und Fabian. Die leben mit Chris zusammen und mit 2 Kindern, sind also polyamor. Wir gehen gleich in medias res. Sagt doch einfach mal kurz, wie ihr heißt, wie alt ihr seid und wo ihr herkommt.
Hi, ich bin Nicole, ich bin 36 Jahre alt und ich komme aus Köln.
Ich bin Fabi, ich bin 32 Jahre alt und komme auch aus Köln. Und heute nicht anwesend ist Christian, der ist 34 und kommt auch aus Köln.
Hast du kurz überlegen müssen, wie alt er ist, ha? Huh?
Ja, wenn man über 30 ist, dann denkt man jedes Mal nach.
Wir machen gleich zu Anfang unsere Schnellfragerunde. Einfach in einem Satz antworten. Wer gehört denn zu eurer Familie, Nicole?
Also zu unserer Familie gehört Fabi, Christian, ich und unsere 2 Kinder. Das heißt, wir haben 3 Erwachsene und 2 Kinder.
Fabi, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hart war euer Weg dahin, wo ihr jetzt seid? 1 gar nicht hart, 10 sehr hart.
7,5.
Nicole, was würdest du sagen?
Also es kommt drauf an, was man unter hart definiert, aber bis man, ja, also ich würde auch so sagen 6 bis 7.
Welchen Rat würdet ihr denn eurem jüngeren Ich gerne geben mit dem Wissen von jetzt?
Also mein Rat wäre auf jeden Fall, mach dir weniger Sorgen, leb so, wie du dich wohlfühlst und schau weniger darauf, was andere dir sagen, was richtig ist.
Das ist ein guter Rat.
Nimmst du auch?
Ja, dann setze ich meinen Stempel drunter.
Also ihr lebt jetzt zusammen, wie du eben gesagt hast, Nicole, 3 Erwachsene und 2 Kinder. Erzählt mal, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt. Ich weiß schon, es ist nicht ganz so einfache Geschichte, aber erzählt mal.
Die Kurzzusammenfassung von unserer Geschichte ist so, dass ich Fabi 2010 flüchtig an der Hochschule kennengelernt habe, aber wir haben uns nur wirklich flüchtig beim Zigarettendrehen kennengelernt, 2-3 Mal gesehen und nie wieder dann. Christian habe ich kennengelernt 2011 auf einem Festival und ich habe mich sofort in ihn verknallt und wir waren dann sehr, sehr schnell zusammen. Ja, und dann Christian und ich sind auf eine Abschiedsfeier von meinem besten Freund gegangen. Der wollte auf Weltreise fahren und da haben wir Fabi getroffen. Und ich habe ihn wiedererkannt und habe gemeint, ach, das ist der vom Campus, mit dem ich mal Zigaretten gedreht habe. Und wir wurden so ein Dreier gespannt.
Aber erst rein platonisch.
Genau, also es war ein Jahr lang ungefähr rein platonisch, also Christian und ich auf romantische Weise zusammen und Fabi dann als bester Freund. Also relativ schnell auch haben wir alles unternommen. Und dann hat sich aber so ein bisschen herauskristallisiert, Christian und ich hatten damals eine offene Beziehung, weil wir nicht so ganz an die komplette Monogamie geglaubt haben und auch darüber gesprochen haben.
Von Anfang an hattet ihr eine offene Beziehung?
Wir hatten relativ schnell eine offene Beziehung, ja. Wir haben direkt, als wir mit der Beziehung gestartet haben, relativ früh darüber gesprochen, warum monogame Beziehungen oft scheitern, warum sich Leute anlügen, betrügen, also solche Dinge. Und deswegen waren Christian und ich relativ schnell in einer offenen Beziehung. Aber dazu muss man sagen, wirklich offen in körperlicher Weise. Also Intimitäten, Sexualität, aber nicht romantisch. Weil wir damals noch nicht wussten, dass sowas möglich ist.
Fabi, als du dazugekommen bist als Freund, hast du Nicole da schon auch doch irgendwie auf eine romantische und auch ein bisschen sexuelle Weise gut gefunden?
Also am Anfang war es natürlich eine große Freundschaft, wenn ich die Niki natürlich schon, die war schon eine süße Maus, muss ich sagen, also fand sie schon attraktiv. Was ich halt so besonders an Nicole und Christian geschätzt habe, dass man sich sehr gut unterhalten konnte und viel Spaß zusammen hatte. Also da stand das halt viel mehr im Vordergrund, als irgendwelche sexuelle Anziehung.
Mhm. Ja, ich würde schon mal sagen, dass wir, als wir uns damals flüchtig auf dem Campus kennengelernt haben, so schon ein bisschen flirty miteinander waren. Aber das war jetzt so ein bisschen so ein kleiner Flirt. Und der ist aber eigentlich relativ schnell weggegangen, nachdem er uns, also mich und Christian, als Paar kennengelernt hat. Davor hat er ja wirklich Respekt gehabt.
Mhm. Du hast davor Respekt gehabt. Und wie kam es dann, dass ihr doch zusammengekommen seid zu dritt dann? Weil das ist so der Schritt, den kann ich mir einfach so schwer vorstellen. Wenn ihr ja auch sagt, es hat Jahre, also ihr wart jahrelang zu dritt befreundet. Was passiert dann? Wie kommt es dann, dass man auf einmal denkt, vielleicht könnten wir auch nicht nur zu dritt befreundet sein?
Also die nächste Stufe damals war eigentlich von der Freundschaft her, dass wir zusammengezogen sind. Aber eigentlich war das nur als Freunde geplant. Also ich war fertig mit meinem Studium und wollte raus aus der Kleinstadt in die Großstadt. Und dann haben sie gesagt, hey Fabi, komm doch nach Köln, crash bei uns auf der Couch. Da kannst du dir deinen ersten großen Job nach dem Studium holen, kannst hier ankommen in der Stadt. Und die Idee fand ich super.
Ich würde sagen, aber die Stufe dazwischen war eigentlich erstmal, dass wir Friends with Benefits wurden.
Haben wir das noch nicht gesagt?
Nein.
Nee, das habt ihr noch nicht gesagt, Fabi.
Ja, also ich glaube, das ist nämlich genau diese
Friends
Stufe.
Friends with Benefits, liebe Hörerinnen und Hörer.
Freunde mit Vorzügen, genau. Also Christian und ich hatten ja diese offene Beziehung gehabt und Christian hat dann halt auch andere Frauen getroffen oder wir haben andere Frauen getroffen, weil ich ja auch pansexuell bin. Und für uns war das alles so Experimentierphase, aber ich habe gemerkt, ganz, ganz schnell in der offenen Beziehung, dass mir das nicht so zugesagt hat. Ich wollte keine fremden Männer treffen und diese typischen Regeln von offenen Beziehungen, ja, man trifft jemanden nur einmalig, hat eher so entweder Situationships, also sozusagen so Zufallsbegegnungen oder kleine One-Night-Stands oder so, das war alles nicht das, wonach ich gesucht habe. Und ich habe dann auch Christian gesagt, okay, die offene Beziehung, die taugt mir nicht wirklich, also für mich. Und ich hatte mit Christian dann ein Gespräch, dass für mich das tatsächlich eher erfüllend wäre, wenn ich das ausleben würde, dass ich hier das mit jemandem machen kann, den wir kennen. Und das war eigentlich eine No-Go-Regel vorher gewesen, dass man Freunde waren eigentlich tabu. Christian hatte mich aber dann direkt angesprochen, okay, wen meinst du damit? Und ich so, ja, Fabi. Und ja, zu meiner
Den hattest du aber schon im Hinterkopf.
Ja, das habe ich dann direkt auch ehrlich angesprochen. Ja, du weißt, also Christian wusste auch von Anfang an, dass ich Fabi eigentlich auch früher attraktiv fand, dass ich früher schon mit ihm geflirtet habe. Das habe ich alles ehrlich mit ihm kommunizieren können, weil das hat ja die offene Beziehung zum Glück auch freigegeben, dass man das halt nicht persönlich nimmt, sondern halt sagt, okay, es gibt halt Bedürfnisse und man kann andere Menschen attraktiv finden. Das war für uns auch eine bewusste Sache. Ja, und als ich Christian dann gesagt habe, dass es so ist, war Christian zu meiner Verwunderung total erleichtert und erfreut und hat dann gemeint, ja, es fühlt sich für mich total gut an. Ich freue mich für dich und Fabi, weil so fühlt es sich auch für mich sicher an. Ich mag den Fabi, ich vertraue dem Fabi. Es ist ja mein Kumpel. Dann ist es tatsächlich so entstanden, dass Fabi und ich eine sehr seltene, also nicht, man kann sich das nicht vorstellen, dass wir jede Woche was miteinander hatten, aber wir haben so einmal pro Halbjahr was miteinander gehabt, einmal pro Quartal so. Also es klingt jetzt so wie ein Job, aber aber es war halt so ein bisschen Freunde mit Vorzügen so. Aber wir haben das immer noch sehr lange strikt getrennt, Körperliches und Romantisches und Platonisches. Also es war noch so dieses Typische, was man in der Gesellschaft hat. Man kann nur eine Person lieben, richtig.
Ja. Aber jetzt muss ich mal sagen, auch wenn ihr eine offene Beziehung hattet, für die meisten Männer ist das ja der größte Albtraum, dass der Kumpel mit deiner Freundin schläft. Ist das einfach bei Chris dann anders gewesen, weil er sowieso eine offene Beziehung hattet? Oder hat das mit der Person Fabi zu tun?
Ich glaube, das ist schon eine Vertrauensbasis, dass man weiß, okay, diese Person, der vertraue ich richtig. Es hatte auch, glaube ich, auch schon damit zu tun, also dass sie sich halt auch als Freunde schon deutlich näher gekommen sind. Also mittlerweile sind sie ja auch schon eher in einer romantischen Beziehung. Also das haben sie dann auch festgestellt. Also dass sie wirklich schon Gefühle füreinander bekommen haben, ist ja dann auch später entstanden. Also wir sagen mittlerweile, wenn man so ein bisschen zurückblickt, hätte uns das vielleicht von Anfang an sogar klar werden können, dass wir drei ein Dreiergespann waren, dass wir wirklich so irgendwie so ein Team zu dritt wurden und nicht ein Pärchen. Also das einerseits, dass es schon an Fabi liegt, andererseits muss man dazu sagen, ist Christian wirklich, der hat einfach so ein Urvertrauen auch in Menschen. Und von Anfang an war es für Christian immer am einfachsten, muss ich sagen, offene Beziehungen, Eifersucht, Gefühle vergleichen. Das ist halt alles bei Christian immer am einfachsten gewesen. Der hat so ein Vertrauen in sich selber und in Menschen und...
Also er wusste dich einfach in guten Händen bei Fabi.
Ja, so kann man es kurz zusammenfassen, ja.
Was würdet ihr denn sagen, ist das häufigste Vorurteil, dem ihr so begegnet? Ich habe schon eine Ahnung, ich frage es trotzdem.
Fremdgehen, also Fremdgehen mit Freifahrtschein sozusagen, also es ist nur Fremdgehen oder...
Also dass es einfach nur um Sex geht.
Genau. Es geht eigentlich sehr viel so, okay, ihr seid pervers, ihr wollt doch nur fremdgehen, es ist keine richtige Liebe, es ist...
Eine andere Bezeichnung für Fremdgehen oder so kann man Fremdgehen auch nennen, das sehen wir immer in den Kommentarspalten. Ja,
ihr könnt euch nicht entscheiden, ihr wisst nur nicht, was Liebe ist. Ja, das Häufigste tatsächlich ist immer, wie du sagst, sehr häufig im Sexuelle. Und das ist tatsächlich das, worum wir kämpfen, dass wir sagen, okay, es gibt offene Beziehungen, das hatten wir ja selbst früher. Aber gerade bei der Polyamorie geht es tatsächlich um romantische Gefühle. Wir sind auch nicht sicher, ob das für immer so unsere Dreierbeziehung das Ende ergibt. Das ist tatsächlich, wir sagen dann immer so, wir wissen ja, dass es möglich ist, sich sozusagen in andere Personen noch weiter zu verlieben, ohne dass man sich von den anderen älteren Beziehungen löst, entliebt oder so. Und deswegen schließen wir das per se ja auch nicht aus, dass es möglich wäre, dass vielleicht sich einer von uns oder zwei von uns in eine weitere Person verlieben oder drei. Drei halten wir für ziemlich unwahrscheinlich, aber...
Bleibt ihr offen? Also würdet ihr dann sagen, okay, wenn das so ist, gucken wir einfach, was kommt? Oder gibt es so Sachen, wo ihr sagt, dann, das wäre No-Go, dann müssten wir quasi unser Dreiergespann auflösen?
Also... Wir denken, dass wir alles machen können. Also es wäre alles machbar. Wir sind derzeit polygesättigt, also geschlossen in dem Sinne, dass wir keine Zeit haben für andere
Nennt man das so? Also ist das nicht so ein offizieller Begriff, dass man quasi sagt, polygesättigt, also wir sind eine geschlossene Einheit jetzt?
Genau, das nennt man polygesättigt.
Aus dem Englischen polysaturated, wir haben es mal übersetzt.
Genau, im Deutschen klingt das ein bisschen blöder, aber ja, es ist ja so, dass man dann halt irgendwo ist der Terminkalender voll und dann kann man dem anderen, den neuen PartnerInnen nicht gerecht werden und sagen, okay, ich habe genug Zeit für dich. Oder man vernachlässigt seine bestehenden Partnerschaften und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und deswegen ist es halt so mit kleinen Kindern, wenn wir jetzt irgendwie... Zeit für uns drei haben, ist es total schön, aber für jemand anderen die Zeit zu finden, hätten wir im Moment nicht.
Die Kinder sind ja, weil du eben gesagt hast, wir wissen nicht, ob das mit uns drei für immer ist, aber die Kinder, die sind für immer. Ihr habt zwei. Wie war das, als einer oder alle von euch einen Kinderwunsch gespürt haben?
Also erstmal zur Korrektur. Also wir denken schon, dass es mit uns drei für immer ist. Wir wissen nur nicht, ob vielleicht jemand Zusätzliches sich verlieben könnte. Wir hoffen, dass wir in dieser Konstellation mit den Kindern für immer bleiben. Vielleicht kommt noch ein Add-on oder nicht. Du hattest gefragt,
wie das damals war, als der Kinderwunsch kam.
Wie war das? Möchtest du mal erzählen, Fabi?
Wir waren ja schon alle irgendwie sehr familienverbundene Menschen. Also die Grundlage war da und für mich persönlich war auch klar, dass ich irgendwann mal eigene Kinder haben möchte. Wie war es bei dir, Niki?
Ja, also definitiv. Wir waren dann wirklich an einem Punkt gewesen, wo wir wussten, okay, wir wollen zu dritt sein, aber wir wussten auch nicht, okay, funktioniert das denn zu dritt? Also gerade... Zum Thema biologisch, das ist wahrscheinlich auch das Thema, was immer alle interessiert. Wie kann das denn sein? Eine Frau, zwei Männer, wie kann das funktionieren, dass sie eine Familie gründen? Und da stand ich natürlich auch an dem Punkt, wo ich nicht wusste, okay, wie kann das funktionieren? Weil ich als Frau natürlich, als einzige Frau, bin die biologische Mutter. Und da haben tatsächlich Christian und Fabi zusammen ein Gespräch geführt, wo ich mich außen vor gelassen habe, wo ich gesagt habe, okay, in dem Gespräch möchte ich nicht dabei sein. Ich möchte, dass ihr euch besprecht, ob euch diese Sache wichtig ist, wie ihr das lösen könntet. Christian und Fabi haben sich unterhalten und haben festgestellt, dass ihnen das Genetische bei der Familienplanung nicht wichtig ist.
Also eben hast du gesagt, Fabi, du wolltest immer eigene Kinder. Damit meinst du nicht biologisch eigene Kinder, sondern Kinder, denen du der Vater bist, die bei dir aufwachsen quasi.
Ja, so genau hatte ich mir damals nicht die Gedanken gemacht. Ich wollte halt Kinder haben und eine Familie haben. Also wie das jetzt alles technisch dann am Ende umgesetzt wird, das war da erstmal zweitrangig. Ich weiß noch, als Christian mich darauf angesprochen hat, hey, Familie zu dritt, war das für mich erstmal ein sehr, sehr komisches Bauchgefühl. Also das war total krass, weil mein Kopf hat gesagt, hey, das geht doch nicht. Das funktioniert nicht. Ihr seid ja drei Erwachsene. Wie willst du da eine Familie gründen? So, ich hatte so ein festgefahrenes Bild von Familie in meinem Kopf, dass ich mir gedacht habe, nee, das kann ich doch nicht machen. Ich brauche dann quasi meine eigene Beziehung finden, um Familie zu finden.
Also deine eigene Zweierbeziehung finden.
Genau, das war ja noch ziemlich fest in meinem Kopf verankert. Und dann musste ich erstmal so einen Prozess, das hat so einen Prozess angestoßen, wo man dann gemerkt hat, hey, du musst die ganzen Werte, die du hast, erstmal rausholen, auf den Tisch legen, aufbrechen, sagen, warum? Warum ist das eigentlich so? Ja, wieso kannst du nicht zu Dritteltern werden? Und das musste ich erstmal ein bisschen verdauen, verarbeiten und dann habe ich gesagt, ja, jetzt werden wir zu Dritteltern.
Ja, das ist ein gutes Thema, ne? Die Werte so rausholen, auf den Tisch legen und aufbrechen, da kommt man oft auf ganz erstaunliche Erkenntnisse, wenn man das mal macht. Viele Menschen machen das ja aber nicht. Also ich weiß, dass ihr nicht darüber redet, nach außen, wer der biologische Vater von welchem Kind ist, weil das verständlicherweise für euch ja keine Rolle spielt, ihr seid eine Familie. Aber wie habt ihr das denn innerfamiliär geregelt? Sind beide Papa für beide Kinder? Wie nennen die Väter?
Der Fabi ist der Papa von den beiden Vätern, der Christian der Papi. Also die Namen haben sie sich einfach so ausgesucht, dass die Kinder das unterscheiden können und nicht beide immer rennen müssen. Mhm. Und bei der Familienplanung haben wir tatsächlich, also wir sagen nicht, wer welcher Vater, aber wir sagen immer, okay, wir haben uns einfach abgewechselt, damit wir auch für die Ärzte, für solche Sachen wie medizinische Zwecke wissen, welcher Vater biologisch ist. Aber wie gesagt, es war in dem Sinne nicht wichtig für die beiden. Also als Beispielgeschichte können wir auch sagen, okay, Christian hat halt auch immer gesagt, okay, er hat halt einen leiblichen Vater, aber ich per se habe ihn in den letzten 15 Jahren noch nicht mal gesehen. Mhm. Und er hat einen Stiefvater und der ist immer für ihn da. Und deswegen war es für uns halt unwichtig, wer der biologische Vater ist. Aber diese Regelung, ja, okay, einer ist Papa, einer Papi. Und ja, das Genetische wechseln wir ab, dann wissen wir Bescheid. Falls die Kinder mal fragen, werden sie auch das Recht bekommen, das zu erfahren. Also das ist ja auch so eine Sache, die man sagt, okay, das ist wichtig für die Kinder, wenn sie diese Frage quält, dass man diese beantworten kann. Mhm. Und das war uns dann halt auch wichtig, dass wir dann nicht irgendwie mit einem Vaterschaftstest erstmal anfangen müssen, dass sie da so ein bisschen Fragen dastehen.
Klar.
Und deswegen haben wir uns da in dieser Sache halt abgewechselt.
Wann kam denn der Punkt, wo ihr wusstet, es läuft bei mir jetzt nicht wie bei meinen Eltern oder so, wie es in der Gesellschaft generell so läuft, ne? Vater, Mutter, Kind wird es bei mir eher jetzt nicht im klassischen Sinne. Wann in eurem Leben habt ihr gespürt, bei mir wird es anders laufen?
Ich glaube, das war so kurz nach der Hochzeit. Also Christian und ich haben ja noch 2015 geheiratet. Da war noch so dieses Bild von, ja, wir sind zu zweit und Fabi war zwar Friends with Benefits, aber aus ganzem tiefsten Herzen haben wir ihm so immer so seine Beziehung gewünscht, dass er auch mal irgendwie so ein Glück findet wie wir. Aber dann kam dieser Moment nach der Hochzeit, Fabi ist auf Dates gegangen, wir haben praktisch so dieses Eheleben gestartet und wir dachten, aber wir wollen eigentlich gar nicht, dass der Fabi mal auszieht. Es wird sich gar nicht richtig anfühlen. Und dann war Fabi auf einem Date und Christian und ich haben uns unterhalten, so, oh, wie wird das denn aussehen? Und wenn er eine Frau kennenlernt, die uns nicht mag und die vielleicht auch noch die Freundschaft nicht mal akzeptiert, weil wir früher was miteinander hatten, weil das ist dann so wie mit der Ex befreundet sein. Und wir haben uns so darüber unterhalten, dass es so wehtun würde, ihn zu verlieren, dass uns beiden aufgefallen ist, oh, wir haben Gefühle für Fabi. Und der gehört zu unserer Familie dazu. Und dann kam der Fabi zurück und wir haben ihn darauf angesprochen, dass wir ihn nicht verlieren wollen, dass wir Angst haben. Fabi hat dann auch gemeint, ja, geht ihm genauso mit uns und dass er auch Angst hat, dass er jemanden trifft, der das nicht akzeptieren mag und so. Und da kam so langsam so ein bisschen bröckelnd so, okay, wie funktioniert sowas? Weil wir kannten Polyamorie vom Begriff her, aber um ehrlich zu sein, haben wir uns damit immer nur so Hippie-Kommunen mit ganzen Häusern und jeder hat was mit jedem und alles. Also man hat halt nicht so eine schleichende Dreier- oder Vierer-Beziehung damit verbunden, die dann so langsam entstanden ist. Also ich habe das tatsächlich eher mit so freier Liebe und so assoziiert. Dann ist uns erst so ein bisschen später bewusst geworden, was alles Polyamorie sein kann und dass es verschiedene Formen gibt und dass praktisch diese Liebe irgendwie funktionieren könnte. Aber es hat echt lange gedauert. Wir haben immer gemeint so, okay, wenn monogame Paare so wirklich ständig Probleme haben, sich lügen, betrügen, irgendwie ja andere Probleme haben, leben sich auseinander. Es gibt ja so viele Themen, warum monogame Beziehungen nicht halten. Dann kann ja eine Beziehung zu dritt gar nicht halten. Das war so unsere hundertprozentige Überzeugung eigentlich. Also ich mit meinem rationalen Denken stand auch so da. Und dann haben wir halt wirklich gesagt, okay, wir genießen jetzt einfach den Moment und lassen das jetzt erstmal auf uns zukommen, weil wir wollen erstmal zusammen sein. Das wissen wir nur. Jetzt wollen wir zusammen sein. Jetzt fühlt es sich gut an. Und irgendwann war das tatsächlich kurz vor der Familienplanung, dass wir angefangen haben zu versuchen, uns zu trennen, weil wir gemerkt haben, okay, irgendwie so langfristig Familienplanung, das funktioniert so nicht. Und dann standen wir aber immer alle drei heulend in der Tür. Also Fabi hatte schon die Türklinke in der Hand und wir haben geweint, Christian und ich. Fabi hat geweint und hat gemeint, okay, ich muss hier raus. Ich muss irgendwie für mich was finden, das hat keine Zukunft. Ich glaube, diese Situation ist mindestens 3-4 Mal passiert, bis sie uns dann aufgefallen ist. Warum tun wir uns das an? Nur weil uns die Gesellschaft was anderes vorschreibt. Wir sind glücklich, solange wir zusammen sind. Und sobald wir versuchen, uns zu trennen, sind wir todunglücklich. Und dann ist uns aufgefallen, okay, wir müssen das irgendwie so planen.
War das auch so der Moment, Fabi, wo du gemerkt hast, okay, das ist tatsächlich jetzt doch meine langfristige Familie, die beiden? Also das bleibt jetzt einfach ein Dreiergespann?
So an langfristig hat man da erstmal gar nicht gedacht, sondern eher, man war immer in diesem Moment drin und man wollte eigentlich, dass dieser schöne Moment nicht aufhört, dass er weitergeht.
Aber irgendwann muss ja der Punkt gewesen sein, wo ihr dann gesagt habt, okay, jetzt nicht nur der Moment, sondern wir machen das jetzt. Also spätestens ja bei der Familienplanung, oder?
Ja, die Kinder haben uns haben das dann nochmal so richtig besiegelt, dass wir quasi das bis in die hohe Rente durchziehen können.
Also bei der Familienplanung, also sagen wir mal so, als Christian und Fabi gemerkt haben, sie haben eine Lösung für sich, da haben wir darüber gesprochen, dass einmal Elternteil, immer Elternteil. Weil wir wussten, okay, es gibt keine Gesetze, die irgendwie den Schutz der Familie regeln. Und uns war dann wichtig, dass wir halt wirklich mit hundertprozentiger Überzeugung dahinter stehen, alle drei. Und das war tatsächlich dann auch so eine Frage, als Christian und Fabi sich einig geworden sind, habe ich die beiden gefragt, okay, wie sieht das denn aus, wenn mir was passieren würde, wenn ich sterben würde, würdet ihr dann noch zusammenbleiben, würdet ihr die Familie? Und dann haben sie sich angeguckt und haben gesagt, ja, natürlich, wir lieben uns, wir bleiben zusammen. Da wurde uns dann klar, okay, das funktioniert.
Und wie habt ihr das euren jeweiligen Familien beigebracht, also den Kernfamilien, den Eltern oder wer auch immer da euch dann am nächsten stand? Weil das ist jetzt ja nichts, wo man sagt, ja, wir, ne, normal, wir leben ja jetzt zu dritt. Das ist ja ungewöhnlich.
Ja, und wir haben dieses Thema sehr lange aufgeschoben und sie dann mit einer Niki, einer sehr schwangeren Niki, vor vollendete Tatsachen gestellt.
Wow. Ja, also ich war im fünften Monat schwanger. Also im fünften Monat schwanger war ich, als wir uns geoutet haben vor den Eltern. Also es ist tatsächlich, Polyamorie ist genauso ein Outing wie jedes andere Outing aus der LGBTQ-Szene. Natürlich hat man auch Angst, was denken die Eltern, wie sexualisiert man ist und das. Und man kennt ja diese ganzen Vorurteile. Davor hatten wir auch sehr, sehr lange Angst und dann haben wir aber gesagt, okay, wir möchten auch nicht mehr lügen oder unseren Kindern dann vorspielen, das ist irgendwas Falsches, die Familie ist nicht richtig und wir müssen uns unser Leben lang verstecken. Und dann sind wir zu den Eltern gegangen und haben uns geoutet und wir waren da tatsächlich richtig
nervös.
Nervös und glücklich. Also wir hatten mit unserer Familie super viel Glück. Also die kannten uns ja schon alle als Dreier gespannt, weil wir Best Friends seit Jahren waren.
Aber die wussten nicht, dass ihr auch romantisch zusammen seid, bis zur Schwangerschaft.
Also ich würde schon sagen, dass sie manchmal was geahnt haben, dass irgendwas nicht richtig ist. Das war schon so ein bisschen sehr auffällig, dass Fabi einfach nicht aus dieser Wohnung mit dem verheirateten Ehepaar...
Sind die verheiratet? Der wohnt immer noch da.
Ja, genau. Also es kamen ja immer wieder schon Sprüche und dann haben sie schon so ein bisschen so, okay, wir wussten auch, dass irgendwas nicht stimmt, warum ihr immer zu dritt da rumlauft. Aber es war tatsächlich positiv. Also sie haben sich natürlich Sorgen gemacht, also dass die Sorgen haben überwunden, das muss ich sagen. Also sie haben auch gesagt...
Die Sorgen haben überwogen.
Nicht überwunden, stimmt. Überwogen, also dass sie gemeint haben, so, ja, okay, was ist, wenn jemand eifersüchtig wird? Was ist, wenn ihr euch streitet? Was ist, wenn dann einer nicht mehr zusammen sein will? Ja, dann konnten wir genau das sagen, was wir eigentlich auch zu monogam sagen. Es gibt einfach keine Garantie auf Liebe. Aber wir funktionieren gerade jetzt und wir tun alles dafür, dass es funktioniert. Wir würden keine Familie gründen, wenn wir nicht wüssten, dass es funktionieren kann.
Ihr hattet also wirklich alle drei das Glück, dass eure Familien da offen waren und vielleicht ein bisschen, sag ich mal, gebraucht haben, sich an den Gedanken zu gewöhnen, aber es gab jetzt keine Ablehnung.
Also wir hatten in der Familie, also nicht von den Eltern, also von den Eltern war schon so ein bisschen, wie gesagt, schon, man denkt schon drüber nach, okay, was werden andere denken, werdet ihr keine Probleme mit der Gesellschaft haben. Also Ablehnung in Form von Sorgen war kurzzeitig da, aber nach einer kurzen Gewöhnungszeit haben sie das sehr gut verstanden. Aber wir hatten natürlich in der Familie schon eine Situation, wo dann hieß, okay, könnt ihr bitte mit einem Vater nur kommen? Ich möchte das meinen Kindern nicht erklären, wie ihr zu dritt im Bett lebt. Und das war dann schon, also man hat schon Situationen gehabt unter Familie und auch unter Freunden, wo es halt schon abgelehnt wurde. Aber bei unseren Eltern, muss ich sagen, also da hatten wir echt Glück gehabt.
Ja, vielleicht, was ich dazu ergänzend noch sagen möchte, ist, weil sie haben sich ja so viel Sorgen gemacht, die Eltern. Und das Interessante ist, sie machen sich automatisch viel mehr Sorgen, weil die Konstellation anders ist. Ja? Eine Dreierkonstellation. Natürlich machen sich da viel mehr Sorgen und haben automatisch den Gedanken, dass die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns viel höher ist, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand verletzt ist, viel höher ist, nur weil wir in der Dreierbeziehung sind. Auch bei Freunden. Wärst du in der Zweierbeziehung, würdest du gar nicht so viel Alarm schlagen in deinem Kopf. Haben wir ja mal drüber gesprochen, dass sobald du eine andere Art von Beziehung hast, wird das erstmal direkt kritischer hinterfragt.
Ja, weil man halt immer schon denkt, okay, da muss ja jemand... Man kennt das ja nur zwei zusammen und da muss einer ja im Endeffekt der Arme sein. Der verarscht wird oder, also ich habe auch schon von Fabians früheren Freunden solche Sprüche gehört, okay, die Niki, wenn sie keine Lust hat auf einen, dann nimmt sie den anderen so in der Art und es ist halt tatsächlich immer noch, man hat, also in all diesen Sätzen klingt ja durch, am Ende dürfen immer nur zwei da sein, einer muss leiden und einer ist außen vor und das fünfte Rad am Wagen sozusagen.
Es klingt auch immer durch, es wird immer sexualisiert. Also das wird mich, glaube ich, total stören an eurer Stelle, dass einem so das Recht abgesprochen wird, dass man auch auf einer anderen Ebene, also das, aber das sagt ja fast mehr aus über die Gesellschaft als über euch.
Deswegen ist die ganze Aufklärungsarbeit auch so wichtig, dass wir da hier rausgehen und vielen Dank auch für die Einladung für den Podcast, dass wir zeigen können, hey, wir sind auch wir können eine ganz normale, langweilige Familie sein, vor der niemand Angst haben braucht. Ja, und wir sind keine Perversen.
Ja, und vor allem, also was ich immer so als Beispiel sage, die meisten Monogamen, die nach außen hin monogam auftreten, wir wissen ja nicht, was die im Bett machen. Keiner fragt danach. Bei uns war das genauso Arbeit, gerade nachdem die Kinder kamen, wieder diese Normalität zurückzubekommen und zu sagen, okay,
die Liebesbeziehung,
wie kriegt man denn diese Libido?
Die Liebesbeziehung wieder so ein bisschen, die Paarbeziehung. Müsst ihr ja, also genau. Es ist natürlich kein, also wie nennt man denn das dann?
Trärchenbeziehung.
Trärchenbeziehung. Oh. Trärchen oder Triade.
Ja. Triade. Ja. Das klingt gefährlich. Ich finde das, wenn ich euch jetzt so kennenlerne, tut mir das mega leid, dass Leute dann sagen, ihr seid doch pervers. Das ist mit Sicherheit ja auch so gewesen, dass der eine oder die andere sich von euch verabschiedet hat dann deshalb, oder?
Ja, also einige, mit einigen haben wir den Kontakt abgebrochen.
Ihr habt den abgebrochen oder die haben den abgebrochen?
Ja, der Kontakt, man hat halt gemerkt, es macht keinen Sinn mehr.
Von beiden Seiten, würde ich sagen.
Genau. Und Leute, die das nicht, denen das nicht gefällt und wo es halt nicht direkt eine Konfrontation gab, die melden sich halt nicht mehr. Da merkst du dann halt auch, dass dann da ein gewisser Abstand eingenommen wird und das ist ja auch okay, wenn die damit nicht klarkommen, muss man ja dann auch nicht irgendwie auf Brechen komm raus.
Ja, also ich glaube schon am Anfang, als ich nur mit Christian zusammen war und eine offene Beziehung hatte, habe ich schon einige Freunde verloren aus dem Freundeskreis, die einfach gesagt haben, okay, ja, die können das nicht, die schmeißen sich dann noch an jeden ran oder so. Und das war dann so, nee, eigentlich bei uns waren Freunde tabu und so. Also da waren wirklich Leute, die Angst hatten dann um ihre Beziehung, weil wir würden ja vielleicht so gefühlt alles anspringen. Das ist ja bei offenen Beziehungen auch nicht der Fall. Das ist meistens, stellen sich Leute das viel extremer vor, als es ist, weil viele offene Beziehungen sind ja auch so was Sporadisches und nicht so ein Dauerding.
Also ich finde, dass bei allem, was ihr so erzählt, Angst immer ganz oft vorkommt, dass andere Leute Angst haben um ihre Sachen, um ihre Beziehung, um ihr Lebensmodell, wenn sie mit eurem konfrontiert werden. Aber warum glaubt ihr denn, ist das so? Das hat ja gar nichts mit denen direkt zu tun.
Also gerade bei Polyamorie spricht man auch von Polyphobie. Deswegen hast du das so sehr gut genannt. Ja, also es gibt mehrere Gründe. Einmal, dass Menschen Angst haben, okay, wir könnten ihre PartnerInnen auf einen Geschmack bringen. So, oh, bringt bitte meine PartnerInnen nicht auf irgendwelche Ideen, weil ich könnte das nicht aushalten, dass meine PartnerIn andere Menschen anschaut oder mit anderen datet. Das ist die eine Angst. Die andere Angst begründet darin, dass jemand schon fremdgegangen ist. Das ist sehr, sehr häufig so, dass wirklich die Leute gar nicht wollen, dass solche Themen angesprochen werden in der Beziehung. So, weil stellt euch vor, ich habe da eben so ein Geheimnis, ich habe eine Affäre hinten dran und plötzlich sitze ich auf der Couch, gucke die Doku von der polyamoren Familie und meine Partnerin fragt mich, ach, was hältst du eigentlich von Polyamorie? Und natürlich fühlt man sich in dem Moment erwischt. Also wollen viele dann halt gar nicht, dass solche Themen angesprochen werden, weil sie das überhaupt nicht offen ansprechen könnten, weil sie sich erwischt fühlen würden.
Würdet ihr sagen, dass euer ungewöhnlicher Familienentwurf euch auch was gekostet hat?
Ja, man hat natürlich ein bisschen mehr Sorgen. Also in dieser Gesellschaft, gerade mit dem ganzen Rechtsdruck und dass man natürlich so ein bisschen mehr Sorgen hat, werden unsere Kinder ja mit unserer Familienkonstellation nicht zu häufig konfrontiert. Schaffen wir das, die Menschen mehr dazu zu bringen, das zu normalisieren? Viele werfen uns natürlich auch vor, oh, nur weil ihr so leben müsst, werden eure Kinder irgendwann gemobbt. Da muss ich halt sagen, da ist halt unser großer Vorteil, dass selbst wenn unsere Kinder irgendwie von anderen Kindern was zu hören bekommen, dann haben sie halt drei Eltern, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, mit ihnen darüber zu reden.
Drei Eltern, die den anderen auflauern können nach der Schule und sie ein bisschen verkloppen. Nein, ja, natürlich also nicht. Wie alt sind denn eure Kinder, Fabi? Das haben wir noch gar nicht gesagt.
Die sind noch ziemlich jung. 3 3/4 und 1,5.
Ach, guck mal hier, 3 3/4 und 1,5.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir ihnen diesen sicheren Hafen bringen können. Ja, was kostet uns das noch? Generell diese ganze Aufklärung, die kostet natürlich manchmal Zeit, Nerven, manchmal schmerzt es.
Also ihr habt schon Momente, wo ihr jetzt nicht so gut wegstecken könnt, wenn jemand euch negativ begegnet.
Ah, besonders die Kommentare, wenn es halt um die Kinder geht, dann geht's halt richtig, dann wird es halt ziemlich schmerzhaft. Sonst den Rest, mit dem haben wir eigentlich ganz gut zu leben gelernt, den restlichen Kommentaren. Niki schafft es auch sehr gut, die zu beantworten und schon so manche dazu zu bringen, umzudenken. Was ja auch ein wichtiger Teil der Arbeit ist, dass man halt auch in die Diskussion reingeht.
Also wenn ich dann diese Beispiele bringe, so guck mal, wir sind doch nichts anderes wie eine Patchwork-Familie, nur dass wir noch zusammen wohnen. Also was ist denn besser? Die Eltern trennen sich und sind im Streit, vielleicht manchmal oft Rosenkrieg und leben dann in getrennten Familien, das Kind muss hin und her ziehen. Oder in der Situation, wie wir sind, wo halt einfach jeder sich noch lieb hat.
Und, also du konntest auf jeden Fall, oder du kannst regelmäßig Menschen auch von eurem Lebenskonzept überzeugen.
Ja,
also zumindest, dass sie euch in Ruhe lassen. Nicht, dass sie es vielleicht selber ausprobieren, aber...
Genau, also zumindest so, dass sie sagen, okay, stimmt, eigentlich habe ich keinen Grund, euch zu hassen. Und das ist schon mal ein weiter Weg zu sagen, okay, wenn dieser Hass weniger wird in der Gesellschaft gegenüber alternativen Beziehungsmodellen und dass man einfach sagt, Familien sind bunt. Mhm. Also das bringen wir unseren Kindern bei. Es ist okay, nur ein Elternteil, zwei Elternteile oder drei oder vier zu haben. Das ist tatsächlich auch ein Vorurteil, welches uns oft begegnet ist, so, oh, ihr wollt irgendwie Menschen dazu missionieren, dass Polyamorie besser ist und Monogamie schlechter, und nein, das wollten wir niemals. Also natürlich sehen wir unsere Vorteile, gerade bei der Kindererziehung gibt es natürlich auch Vorteile, dass jemand mal durchatmen kann, aber es gibt natürlich auch Nachteile. Man hat halt auch mehr Kommunikation, man hat
mehr Leute,
Wäsche,
die mitreden, ja. Also wer kleine Kinder hat, der hätte sich manchmal schon gewünscht, er hätte so 5 Leute zu Hause wohnen, ne? Die das alles, aber es ist natürlich auch schwierig, ja, wenn man mit mehreren dann auch immer besprechen muss, wie wird was geregelt.
Mit der Wäsche nicht hinterher.
Nee, das stimmt. 5 Leute, zu viel Wäsche, ganz klar. Jetzt, wenn ihr Kinder habt, ich sag mal, euer Kinderarzt, der wird ja Bescheid wissen, oder eure Kinderärztin, wie ihr lebt. Aber wenn ihr irgendwo neu hinkommt, müsst ihr das ja irgendwann mal erklären. Das stelle ich mir so schwierig vor.
Also wir haben also unser Masterplan ist eigentlich, also besteht darin, dass wir in Köln geblieben sind, weil das halt eine sehr tolerante und offene Stadt schon mal ist. Also hier fühlen wir uns wohl. Hier, ja, weißt du, bist in einem sehr offenen, toleranten Umfeld. Das ist schon mal eine gute Ausgangsvoraussetzung, also eine gute Basis ist. Also was wir von vielen Leuten vom Dorf hören, die müssen sich teilweise verstecken, die kriegen richtig Hate ab. Also auf dem Land sieht das nochmal viel schlimmer aus als bei uns. Und so eine Blaupause so haben wir eigentlich nicht. Wir gucken halt immer, wie das situativ ist. So geht's ja auch nicht auf die Arbeit und aus dem Nichts erzählst du jedem, wie genau du lebst und wie deine Mutter heißt und wer wo wohnt und so weiter. Also du guckst natürlich schon, wenn es halt so zur Sprache kommt, ja, dass du so nebenläufig erwähnst, ach, das und das, ja, wir sind eine Familie mit 3 Erwachsenen und 2 Kindern. Oder wir sind eine Regenbogenfamilie, dass man das so ein bisschen beiläufig erwähnt, ohne ein großes Ding draus zu machen.
Ja, man muss halt immer so ein bisschen Kosten-Nutzen beim Outing differenzieren und schauen, okay, also es fragen uns auch viele, wie, wann sollte ich mich outen, vor wem sollte ich mich outen? Und da muss man dazu sagen, es gibt halt Arbeitgeber, die werden das vielleicht nicht akzeptieren, die sagen, okay, warum? Oder mir ist das, ich finde das nicht so gut, dass ihr jetzt gerade Öffentlichkeitsarbeit in die Richtung macht. Und dann denkt man schon dreimal darüber nach, sollte ich zum Beispiel das auf Arbeit sagen? Ich habe es zum Beispiel jetzt nicht bei meiner neuen Arbeit, da denke ich mir, vielleicht finden sie es irgendwann raus. Das ist bei Christian so passiert, die haben irgendwann mal eine Doku gesehen. Und
wie waren dann die Reaktionen?
Ich glaube, das war dann auf irgendeiner Mitarbeiterfeier, hat er erzählt, dass sie dann ein paar Bierchen getrunken haben und dann hat irgendwie eine Kollegin gesagt, ja, ich habe übrigens eure Doku gesehen, und dann haben ganz viele Fragen angefangen. Also das war dann so, wo man sagen kann, richtig gut gelaufen, und ja, dann wurde er halt den ganzen Abend lang gelöchert, wie das funktionieren kann und so, und das ist absolut okay. Aber ich denke, manchmal kann man natürlich auch Nachteile haben zu bestimmten Themen.
Ihr habt jetzt nicht den Anspruch, dass ihr immer und überall das quasi erklärt oder sagt, weil es ja auch einfach, es ist halt euer Leben, ne? Aber gleichzeitig wollt ihr ja auch aufklären. Es ist so eine Gratwanderung, ne?
Genau, also im täglichen Leben muss man natürlich die Leute erstmal kennenlernen, schauen, ist man da gerade sicher und hat man die Nachbarschaft jetzt kennengelernt, ist da jetzt jemand total anti-LGBTQ und Regenbogenfamilien, oder kann man das schon so zwischen den Zeilen ansprechen? Das ist tatsächlich jedes Mal so eine Gratwanderung. Ja.
Glaubt ihr, dass man generell, wenn man in sich selbst sicher ist und so, sag ich mal, das authentische, richtige Leben für sich selbst lebt, dass man dann andere auch einfach leben lässt, wie sie wollen, dass die Kritik und dieses Ablehnen immer daher kommt, dass man selber vielleicht in seinem Leben nicht so richtig froh ist?
Ja, also definitiv. Dieses ständige Unzufriedensein und mit den Fingern auf den Verantwortlichen zu schauen, anstatt zu schauen, wie kann ich mein Leben verbessern, wie kann ich zufriedener sein mit meinem Leben und was kann ich tun, damit ich wirklich mit meinen Werten lebe. Das ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder sehe, dass wenn ich mit Leuten zum Beispiel auch in Beratungen gesprochen habe, dass viele gar nicht wussten, was sie wollen, wo ihre Werte sind, wohin sie sich entwickeln wollen. Ja, es ist halt einfacher, sich mit anderen Leben zu beschäftigen, als mit sich selbst.
Und es ist, glaube ich, auch so, dass man was die Werte angeht, dann nimmt man auch einfach das, was immer schon da war, ne? Also so dieses Mutter-Vater-Kind, das gab's halt schon immer. Also überlegt man gar nicht, ist das für mich auch, sondern man macht's dann halt einfach.
Ja, da ist sehr viel unterbewusst und wenn du dir auch ja, die ganzen Bücher, Geschichten, TV, Produktion, alles anguckst, das ist ja immer eigentlich auf dieses monogame Ziel ausgearbeitet. Und es ist natürlich dann, wenn dann da zwei Männer und eine Frau sind oder umgedreht, dann kannst du natürlich ein schönes Drama mit Eifersucht draus zu machen, anstatt zu sagen, hey, es gibt doch eine andere Lösung. Ne?
Ja, die Story ist schnell vorbei, wenn die glücklich leben bis an ihr Lebensende zu dritt. Fabi, wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Immer so eine beliebte Frage. Also wenn ich das gefragt werde, denke ich immer so, oh meine Güte. Aber jetzt so vielleicht, also was wünschst du dir für die Zukunft? Wo siehst du euch in 10 Jahren so?
Ich sehe uns auf jeden Fall in einem tiptop renovierten Haus und mit einem wunderschönen Garten.
Ja, renoviert vielleicht gerade, auch. Muss man dazu sagen, ne?
Ja, wir sind in ein Haus von 74 eingezogen und hier fällt gerade alles auseinander, aber wir haben einen großen Garten, es ist sehr schön und vielleicht ein paar ruhige Nächte wären noch gut. Also das sind so die größten Punkte, die einem gerade im Kopf schwirren.
Ja, und ich hoffe, dass ich tatsächlich auch vielleicht weiterhin meine Beratungen machen kann, vielleicht auch wirklich mehr Menschen in diese Richtung aufklären mit mir zusammen, dass sich da Netzwerke bilden, weil wir tatsächlich immer noch in der Situation sind, dass viele uns schreiben, sie würden sich nicht outen, weil sie Angst haben. Und da sehe ich tatsächlich diese Mission in 10 Jahren, dass halt einfach viel mehr Menschen leben können, wie sie möchten und lieben können, wen sie möchten.
Wir haben ja jetzt hier schon einen Schritt in diese Richtung gemacht, auf jeden Fall. Ich danke euch vielmals für dieses sehr schöne Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute und dass das Haus auch nicht erst in 10 Jahren, sondern vielleicht schon in einem renoviert ist.
Ja, ist viel zu tun. Aber danke schön.
Und Grüße an
Chris. Vielen Dank für die Einladung.
Family Matters. Family Matters. Family Matters. Family. 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 Family Matters. Alle 2 Wochen mittwochs in der ARD Audiothek.
Hallo! Wir sind Sophia und Dimi von Willkommen im Club.
Wir sind beide selbst queer. Gemeinsam mit euch tauchen wir ein in die queere Community.
Über die wollen wir nämlich so viel wie möglich herausfinden. Zum Beispiel, wie klappt das Coming Out? Läuft bei queerem Dating was anders? Oder worauf solltet ihr dabei achten?
Ich habe auch mal gedatet auf dem Dorf. Ich komme ja aus dem kleinen, beschaulichen Oberallgäu. Ich hatte das Gefühl, dass jede queere Frau jede andere queere Frau kannte und gefühlt alle auch schon untereinander mal so durchrotiert haben.
Wir nehmen euch an Orte der queeren Community mit, an denen ihr vielleicht noch nie wart, zum Beispiel auf eine sexpositive Party.
Da kriegt wer einen Blowjob und die Person, die einen Blowjob gibt, wird von hinten geküsst von einer anderen Person und auf dem Ass gehauen.
Wir sprechen aber auch über Probleme und Struggles innerhalb und außerhalb der Community. Zum Beispiel, wie schlimm die Situation für LGBTQIA+ in den USA gerade ist oder warum bisexuelle Menschen so oft nicht ernst genommen werden.
Das passiert mir auch wirklich oft. Das ist mir auch schon in der Beziehung passiert, dass einer meiner Ex-Freunde so gesagt hat, ja, aber bist du denn wirklich bi? Und das geht mir schon nicht so gut rein, muss ich sagen.
Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge und für die Zeit dazwischen findet ihr uns auf Instagram. Da klären wir auf, berichten über aktuelle queere News und diskutieren mit euch. Und warum machen wir das? Weil wir beide uns mit vielen Fragen und Themen schon oft sehr alleingelassen gefühlt haben.
Ich bin ehrlich, ich hatte nicht wirklich viel Wissen über die Community. Und mir ist halt oft hier dann aufgefallen, dass ich ein Gespräch nicht mitreden konnte. Mhm. Ich war zwar so Teil vom Kreis, aber konnte nur so zuhören und nichts sagen, weil ich so gedacht habe, ich würde es am liebsten gerade googeln. Mhm. No idea, was sich hinter diesem Begriff gerade verbirgt.
Egal ob queer oder nicht, ihr seid alle
willkommen im Club.
Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.